Ja, lasst uns zusammen beten. Lieber Vater, danke, dass wir hier zusammen sein dürfen in deinem Namen. Und danke, dass du hier in unserer Mitte bist. Und dass du uns das Richtige heute als geistliche Speise geben möchtest. Dein Geist ist hier, du redest, du wirst reden. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass dein Wort wirklich in Vollmacht ausgeht. Jesus, benutze du mich, spreche du, sag du das, was wichtig ist. Du weißt es viel besser, als wir es wissen. Du weißt, was wir heute brauchen. Du weißt, was wir für die nächste Woche brauchen, für unsere Zukunft brauchen. Und wir bitten dich, dass du einfach zu uns redest. Öffne du unsere Ohren, zu verstehen, was dein Geist uns zu sagen hat. Amen. Ja, wir sind in Hosea Kapitel 12. Jörg hat das letzte Mal angefangen mit Kapitel 12. Und wir machen auch da weiter. Jörg hat eigentlich nur die ersten paar Verse bis Vers 3 mehr oder weniger beleuchtet und davon gesprochen, wie unruhig es oft sein kann, kein Halt bei den Menschen. Wir lesen nochmal, ich lese das ganze Kapitel erstmal nochmal durch. Mit Lügen hat mich Ephraim umringt, mit Betrug die Leute Israels. Nur Juda schweift noch um Gott herum, den Heiligen und Treuen. Ephraim weidet Luft und jagt dem Ostwind nach. Täglich mehrt es Lüge und Gewalt. Mit Assyrien schließt es einen Bund und liefert Ägypten gleichzeitig Öl. Auch mit Juda geht Jahwe ins Gericht. Jakob straft er für sein Verhalten und zahlt ihm heim, wie es seinen Taten entspricht. Im Mutterleib hat er seinen Bruder betrogen und in seiner Manneskraft mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. In Bethel sollte er ihn finden, und dort redete er zu uns. Jahwe, der allmächtige Gott, Jahwe ist sein Name, sagt, du darfst zurückkehren mit Gott, bewahre Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Doch dieser Händler hat eine falsche Waage in der Hand. Er liebt es zu betrügen. Ephraim aber sagt, gewiss, reich bin ich geworden, habe ein Vermögen für mich gewonnen. Doch in allem, was ich mir erworben habe, wird man weder Schuld noch Sünde finden. Doch ich, Jahwe, ich bin dein Gott seit Ägypten. Ich lasse dich wieder in Zelten wohnen, wie du es jetzt während der Festtage tust. Ich habe zu den Propheten geredet. Ich gab ihnen viele Visionen und sprach in Gleichnissen durch sie. Wenn schon Gilead ein Unheil darstellt, sind sie nun auch zu Nichtsen geworden und opfern in Gilgal selbst Stiere. Darum werden ihre Altäre wie ein Steinhaufen sein, die man neben den Äckern aufhäuft. Jakob floh ins Land der Syrer. Wegen einer Frau hat Israel wie ein Sklave gedient. Einer Frau zuliebe hütete er Schafe. Aber durch einen Propheten führte Jahwe Israel aus Ägypten. Durch einen Propheten hat er es behütet. Ephraim hat Gott bitter gekränkt. Sein Herr lässt ihn in die Blutschuld büßen. Er zahlt ihm die Beschimpfungen heim. Ja, das ist jetzt Kapitel 12 aus dem Buch Hosea. Hosea, ein Prophet, der redet und der das Volk einfach wieder ermutigen will, zu Gott zurückzukommen. Und er spricht in verschiedenen Bildern. Er spricht und versucht einfach so an das Volk ranzukommen. Oft ist es ja so schwer, an Menschen ranzukommen. Die können so verschlossen sein. Die sehen nur sich und wollen nicht weitersehen. Und Gott hat Mühe, an das Volk ranzukommen. Und er spricht die Wahrheiten an sie, trägt sie ihnen immer wieder nahe und er möchte sie erreichen. Und hier fängt er in Kapitel 12, in dem Abschnitt, den ich jetzt mit euch beleuchten möchte, das ist von Vers 4 an, fängt er mit Jakob an. Eigentlich vor ein paar Wochen hat Stefan uns schon so einiges über Jakob und seinen Kampf mit Gott erzählt, diesen Ringkampf, der da am Jabok voranschreitet. Ich möchte jetzt nicht wiederholen, alles, was gesagt worden ist. Wenn ihr das nochmal anhören möchtet, es ist auf unserem Homepage, da könnt ihr das im Archiv nachlesen, nachhören, nicht nachlesen, nachhören. Ich habe es gestern zum Teil gemacht und es hat mich wieder mal ganz neu begeistert. Ja, hier ist Jakob uns vor Augen geführt. Gott will sozusagen nochmal wieder zum Ursprung zurückgehen und von da zu dem Volk reden. Und hier spricht er über Jakob und er sagt, im Mutterleib hat er seinen Bruder betrogen und in seiner Manneskraft mit Gott gekämpft. Im Mutterleib hat er seinen Bruder betrogen. Jakob, der Name ist ein Wort aus dem Hebräischen und heißt Fersenhalter. Das heißt, bei der Geburt hat sich Jakob an der Ferse von Esau festgehalten. Wenn Zwillinge im Mutterleib sind, einer ist der Erste, der andere ist der Zweite. Geht halt nicht anders. Aber Jakob wollte der Erste sein. Esau ist als Erster geboren worden, aber Jakob wollte der Erste sein. Und er hält sich noch fest und sagt, ich will da raus, ich will Erster sein. Und hier wird uns gesagt, er hat betrogen. Sein ganzes Leben war so ein Ringen nach dem Erstrecht. Er wollte gesegnet sein. Er tut alles in seinem Leben, um gesegnet zu sein. Und da kommt ihm auch eine Suppe recht, um die Erstgeburt von seinem Bruder, einfach weil er hungrig ist, mit Betrug zu erschleichen und sagt, gib mir dein Erstgeburtsrecht, dann kriegst du auch eine Suppe von mir, sonst gibt's nichts zu essen. Und der Esau, der war hungrig, der Magen knurrt und dann sagt er, ach, ist doch egal, ob Erstgeborener oder nicht, kannst du haben, Hauptsache ich kann meine Suppe essen und meine Linsen und ich bin nicht mehr hungrig. Jakob hat versucht sein ganzes Leben lang den Segen zu bekommen. Er tut alles, um gesegnet zu werden. Ist es sicherlich sehr egoistisch. Er will gesegnet werden. Man kann darüber diskutieren, wie gut das war. Aber es ist doch eine besondere Sache, wenn jemand sagt, ich weiß, dass der Segen wichtig ist. Ich weiß, wenn Gott mich nicht segnet, dann bringt es nichts in meinem Leben. Ich versuche alles zu tun, damit ich diesen Segen bekomme. Dieses Kämpfen mit Gott kann man ja auf zweierlei Weisen betrachten. Als etwas Negatives, aber auch als etwas Positives. Und hier wird uns Jakob dargestellt, wie er darum kämpft, gesegnet zu sein. Er hat dann Esau betrogen, die Mutter hat ihm ein bisschen geholfen, betrogen, um den Segen von seinem Vater zu bekommen. Und ja, er lügt. Er lügt, um diesen Segen zu bekommen. Das Wort, da ist keine Ermutigung für uns, das auch zu tun. Wir müssen nicht lügen, um den Segen zu bekommen. Und ich bin mir sicher, es hätte auch anders funktioniert, wenn Jakob genug Vertrauen auf Gott hätte gehabt. Aber Jakob ist jemand, der sagt, ich muss nachhelfen. Ich will nachhelfen. Ich will dann unbedingt diesen Segen haben. Und mir ist jedes Mittel recht. Und wenn ich dann auch mal lügen muss, auch wenn ich dann mich umkleiden muss und was weiß ich, irgendwelche Ziegenfelle um meine Hände wickeln muss. Egal, ich will das Erstgeburtsrecht haben. Ich möchte den Segen haben. Ja, Jakob, der sich den Segen erschlichen hat und dann fliehen musste, wir kennen die Geschichte, und dort in der Fremde dann, wir lesen das später, dass er dort um seine Frau gedient hat. Er war 20 Jahre lang dort in der Fremde. Er war 20 Jahre lang, ja, mehr oder weniger als Sklave, als Knecht, irgendwie beschäftigt, um, ja, zuerst für seine Frauen zu dienen, eigentlich für die eine Frau zu dienen. Der Betrüger Jakob wurde ja auch betrogen. Das ist es nämlich. Wer betrügt, der wird auch oft betrogen. Man denkt, durch Betrug kann man was erreichen. Nein, kannst du nicht. Der Jakob, der ein Betrüger war, wurde auch von Laban betrogen. Zunächst einmal hat er 7 Jahre für seine Lieblingsfrau, für Rahel, gedient. Und dann musste er feststellen, der Hochzeitstag, dass es nicht Rahel war. Dann hat er nochmal 7 Jahre um sie gedient, gearbeitet, geackert, auf dem Feld gewesen, jeden Tag irgendwo draußen als Hirte. Und nachdem er für seine Frauen gedient, gearbeitet hat, dann hat er angefangen, dafür zu arbeiten, dass er sich eine Existenz aufbauen konnte. Er musste immer kämpfen. Und wenn wir das lesen im Alten Testament, auch da sehen wir, dass da so viel Betrug und was weiß ich alles gewesen ist. Jakob versucht mit allen Mitteln. Und Gott segnet ihn auch in gewisser Weise. Und dann kommt er zu dem Punkt, wo er sagt, ich will zurück nach Hause. Und jetzt ist er auf dem Weg nach Hause und uns wird gesagt, das ist interessant, uns wird gesagt, dass im Mutterleib er seinen Bruder betrogen hat und dann als nächstes heißt es, und in seiner Manneskraft mit Gott gekämpft. So ein riesengroßer Sprung, von da auf einmal da mit Gott gekämpft. Über diesen Kampf, da hat ja Stefan uns genug erzählt und ich fragte mich eigentlich auch, es war mir immer so eine Sache, die ich nicht so richtig verstehen konnte. Jakob kämpft mit Gott. Und dann heißt es auch, dass er siegreich war in seinem Kampf. Und ich fragte mich, ey, kann jemals ein Mensch siegreich gegen Gott sein? Ich meine, dass Gott nicht in der Lage ist, gegen Jakob zu kämpfen, dass Jakob so stark ist und die ganze Nacht mit ihm durchkämpft, das hat uns auch Stefan gesagt, dass der Ringkampf oft, dass man gar nicht so viel Kraft hat, die ganze Nacht zu kämpfen. Und er macht das. Wie kann das sein? Und ja, ihr wisst ja, dass ich auch oft gut mit Kindern kann. Und so stelle ich mir das vor. Das ist meine Vorstellung. Es gibt so Kinder, die gerne gegen andere kämpfen. Gegen Erwachsene auch kämpfen. Habe ich schon oft gehabt. So 5-jährige, 6 Jahre alte Kinder, die kommen und wollen kämpfen und tun und bemühen. Jetzt im Augenblick ist es oft Paula, die mit mir kämpft. Als Erwachsener, auch wenn ich nicht der Stärkste hier in der Gemeinde bin, ich kann mich nicht mit einigen vergleichen, aber trotzdem denke ich schon, dass ich stärker bin als Paula oder einer dieser Kinder, die kämpfen. Und wisst ihr, wenn Kinder so richtig so im Elan des Kampfes sind, man tut ja so, als ob sie auch stark genug sind, gegen einen zu kämpfen. Und man ringt so mit ihnen und sie versuchen es. Und dann merkt man, okay, jetzt ist es genug. Dann macht man was, dass das Kind wieder, was weiß ich, von einem runterkommt. Aber Kinder sind oft so. Ein paar Sekunden später sind sie wieder dabei, gegen dich zu kämpfen. Die geben nicht auf. Und schon wieder muss man dann irgendwann mal sagen, okay, genug. Und die kämpfen wieder, bis man wirklich ganz heftig ein Wort sagen muss. Und so etwa stelle ich mir diesen Kampf zwischen Gott und Jakob vor. Er versucht es immer wieder. Er will den Segen haben, er versucht es immer wieder. Nachher lesen wir interessanterweise, dass Gott seine Hüfte anrührt. Gott macht nicht einen so, er haut ihn nicht, er rührt nur seine Hüfte an. Und er ist für sein ganzes Leben gekennzeichnet und muss herumhumpeln. Gott ist stärker als Jakob. Aber Gott erlaubt es so, wie Eltern es oft den Kindern erlauben, gegen sie zu kämpfen. Aber dann irgendwann sagt Gott, jetzt ist es aber genug und rührt seine Hüfte an. Es ist interessant, was hier geschrieben steht. Er kämpfte, es heißt dann, und in seiner Manneskraft mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Und dann heißt es weiter, er weinte und flehte ihn um Gnade an. Das lesen wir jetzt nicht so im Alten Testament, wir sind im Alten Testament, in 1. Mose 32. Das lesen wir da nicht genau so. Da heißt es nirgendwo, dass er irgendwie weinte. Aber hier lesen wir es. Er weinte und flehte. Und das war sein Kampf. Er weinte und flehte. Er war überlegen und dann heißt es, er weinte und flehte ihn um Gnade an. Wenn wir gewinnen wollen, ist es nicht die Kraft, die wir haben. Ist es nicht, ja, unser Bodybuilding, das dann so den Kampf zur Entscheidung führt. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. Das war es, was Jakob gewinnen ließ. Er weinte und flehte. Wenn wir gewinnen wollen, ist es dann, wenn wir keine Kraft mehr haben. Wenn wir weinen und flehen, wenn wir nicht mehr können, dann sind wir überlegen. Dann erreichen wir das Herz Gottes. Dann erreichen wir, dass Gott uns segnet. So stelle ich das mir vor, dass das jetzt hier die Lösung für meine Frage war, wie es sein kann, dass ein Mann gegen Gott kämpft und überlegen ist. Nicht in seiner Kraft, sondern dadurch, dass er Buße tut. Dadurch, dass er um Gnade bittet. Dadurch, dass er weint und vor Gott fleht. Und das können wir alle. Das können sogar kleine Kinder. Wenn sie wieder mal ein bisschen Aufmerksamkeit wollen, dann müssen sie nur laut genug weinen, schreien, was auch immer. Und die Eltern kommen und trösten sie. Wir müssen einfach nur zu Gott flehen. Wir müssen ihn um Gnade anbieten. Und er wird sich erhören lassen. Ist es nicht deine Kraft, die da ausschlaggebend ist? Ist es nicht die Muskelkraft, die in dir steckt, sondern einfach deine Bereitschaft, vor Gott Buße zu tun. Deine Bereitschaft zu sagen, ich schaffe es nicht. Und das war es ja, was vor Jakob stand. Die Begegnung mit Esau. Eine Begegnung, der er nicht irgendwie begegnen konnte, ohne zu verlieren. Es hieß, dass 400 Mann kommen und Esau mit seiner Sippe da, diesen paar Männchen, die da standen. Er wusste, Esau ist stärker und er wusste, er kann es nicht alleine schaffen. Und er kommt zu Gott und bittet Gott, dass er ihm hilft. Das ist unsere Hilfe, wenn wir zu Gott kommen und er uns hilft. Er uns diese Gnade schenkt, zu überwinden. Durch ihn sind wir mehr als Überwinder. Durch ihn, durch Jesus Christus. Nicht, weil wir so stark sind. Wenn wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen, dann sind wir oft verlassen. Gerade wenn es um die Begegnung geht, die hier bei Esau anstand, die Begegnung mit dem Feind, die ist größer, als die wir widerstehen können. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wir müssen mit Bitten und Flehen und wir dürfen mit Bitten und Flehen zu ihm kommen. Das Interessante ist, dann heißt es weiter, in Bethel sollte er ihn finden und dort redete er zu uns. Und das sind jetzt, ich habe mir so Gedanken gemacht, worüber kannst du hier reden, was nicht schon gesagt worden ist. In Hosea wiederholen sich die Themen auch immer wieder. Es ist immer das gleiche Problem, das Volk Israel. Sie folgen nicht mehr Gott nach. Das ist das Problem. Und Gott ringt um sein Volk. Und das wird immer wieder so vorgebracht. Das Thema bleibt durch das ganze Buch bestehen. Was kann ich noch dazu sagen, was nicht schon gesagt worden ist? Wir sind mittlerweile in Kapitel 12. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, ich spreche ein bisschen über die Städte, die hier erwähnt sind. Und hier wird gesagt, in Bethel sollte er ihn finden. Bethel, was ist das für ein Platz? Was ist das für eine Stätte? Ich habe mir so ein paar Verse herausgesucht. Und Bethel kommt schon sehr früh in der Bibel vor. Schon in 1. Mose Kapitel 12 wird über Bethel gesprochen. Das Interessante ist, auch Jesus hat ab und zu über Städte gesprochen. In Matthäus 11, 21, da spricht Jesus ein Wehe über verschiedene Städte aus. Er nennt da drei Städte, die er mit einem Wehe belegt. Karozin, Bethsaida und Kapernaum, diese drei Städte. Er sagt, wehe, ihr habt so viel gehört. Drei Städte werden erwähnt und auch hier werden drei Städte erwähnt, die eine Bedeutung hatten im Alten Testament. Und wie gesagt, die erste Stätte war Bethel. In 1. Mose 12, Vers 8, da wird uns davon berichtet. Und zwar geht es da um Abraham, damals noch Abram. Und er hat die Verheißung bekommen, in ein Land zu ziehen, das Gott ihm zeigen würde. Und Gott sagt, dieses Land will ich deinen Nachkommen geben. Und dann lesen wir in Vers 8, später zog er in das Bergland östlich von Bethel und schlug seine Zelte dort auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Abraham, als er in das verheißene Land kommt, kommt er ziemlich am Anfang nach Bethel. Und dort lässt er sich nieder. Und dort baut er ein Altar. Also hat Bethel etwas mit Anbetung zu tun. Und zwar Abraham hat dort Gott angebetet. Da heißt es dann, auch dort baute er Jahwe ein Altar und machte so den Namen Jahwes bekannt. Bethel war bekannt für den Altar, den Abraham gebaut hatte. Und immer wieder kommt er zu dieser Stelle zurück. In 1. Mose 13, Vers 3, da heißt es, dass Abraham wieder dahin zurückgekehrt ist, dahin nach Bethel. Und hat dort wieder Gott angebetet. Aber auch für Jakob hatte dieser Ort eine besondere Bedeutung. Ich habe schon davon gesprochen, dass der Jakob den Esau betrogen hatte um den Segen. Er hat sich als Esau ausgegeben und wurde gesegnet. Und dieser Segen hat ihm nichts Gutes gebracht. Er musste nämlich fliehen, er musste um sein Leben rennen. Esau sagte, pass auf, wenn ich dich in die Hände bekomme, dann wirst du nicht gut ergehen. Und Esau war ein starker Mann. Wir lesen, er war ein Mann des Feldes, er hat gejagt, er war immer hinter irgendwelchen Tieren her und hat sie, was weiß ich, da erledigt. Und Jakob, der Mann aus der Küche seiner Mutter, seine schwerste Arbeit war, Teller hochzuheben oder sie mal zu waschen oder ich weiß es nicht. Das war seine Aufgabe im Haus. Esau war sportlich. Er musste immer wieder seine Kraft einsetzen, um Tiere zu fangen. Jakob aber nicht. Und Esau sagt, Jakob, wenn ich dich in die Hände bekomme, dann wird es dir schwer sein. Und was macht Jakob? Er muss fliehen. Und er flieht. Und in Kapitel 28, da lesen wir ab Vers 11, dass er gerade auf der Flucht ist. Ich fange schon mit Vers 10 an. Jakob hatte sich von Beersheba auf den Weg nach Haran gemacht. Also er flieht da, wo seine Mutter herkommt. Dahin will er. Dabei kam er an einen bestimmten Ort und übernachtete dort. Weil die Sonne schon untergegangen war, er nahm einen der Steine des Platzes, machte ihn zu seinem Kopflager und legte sich schlafen. Im Traum sah er einen Treppenaufgang, dessen Spitze bis an den Himmel reichte. Engel stiegen auf ihm hinauf und herab. Und auf einmal stand Jahwe über ihm und sagte: Ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommenschaft sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Und ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich überall, wo du hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich werde dich nicht verlassen und tue alles, was ich dir versprochen habe. Da erwachte Jakob und sagte: Tatsächlich, Jahwe ist an diesem Ort, und ich habe es nicht gewusst. Er fürchtete sich und rief: Ehrfurcht gebietet diesem Ort. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Und dann heißt es: Früh am Morgen stand Jakob auf, er stellte den Stein, der an seinem Kopfende lag, gelegen hatte, als Gedenkstein auf, goss Öl auf seine Spitze und gab dem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Dann heißt es, vorher hieß der Ort Luz. Jakob hat eine Begegnung dort mit Gott auf dieser Stelle. Und er hat diesen Ort Bethel genannt. Und Bethel heißt Haus Gottes. Beth heißt Haus, El ist Gott, der Name für Gott. Bethel. Das war auf dem Weg, als er auf der Flucht war. Da hat er Gott getroffen, dort in Bethel. Und er hat diesen Namen praktisch so getauft. Die Stätte oder der Ort vorher hat einen ganz anderen Namen gehabt. Und dieser Name Luz wird oft dann auch nochmal in Verbindung mit Bethel genannt, weil viele wahrscheinlich diesen Namen so kannten. Aber es wurde das Haus Gottes. Dort hatte er eine Begegnung mit Gott. Vielleicht war es die erste Begegnung, die er mit Gott hatte. Vielleicht das erste Mal, dass er gesehen hat, dass Gott zu ihm redet, gemerkt hat, dass Gott in seinem Leben wirkt. Er sah diese Leiter und er sah, wie Gott zu ihm redet. Und er hat verstanden, dass Gott mit ihm ist. Und Gott sagt: Okay, du bist auf dem Weg weg, irgendwohin. Aber ich werde dich zurückbringen und du sollst mich hier anbeten. Und später lesen wir, dass Jakob auch das tut. Als er dann zurückkehrt, lesen wir in 1. Mose 35, Vers 1, da heißt es: Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du von deinem Bruder Esau geflohen bist. Als er da zurück ist, dann sagt Gott zu Jakob: Komm, bau mir den Altar dort, wo du mich zum ersten Mal gesehen hast. In der Nähe hatte ja schon Abraham damals einen Altar gebaut. Und jetzt baut Jakob dort in Bethel einen Altar. Das ist das, was Bethel kennzeichnet. Bevor er dort wirklich wohnt, baut er dort einen Altar und betet Gott dort an, in Bethel. Das war der Platz, wo er zum ersten Mal Gott begegnet hatte. Es ist der Platz, wo er anbetet. Es ist der Platz da, wo er Gott wieder mal sucht. Bethel war seitdem ein Ort, der für Israel sehr wichtig war. Es war ein Platz, wo viele Begegnungen stattfanden. Aber später lesen wir, dass gerade auch auf diesem Platz in Bethel, dass dort ein Götze gebaut wird. Und Bethel seitdem den Ruf hat, dass dort Götzendienst betrieben wird. Schon interessant, da wo Gott Abraham begegnete, da wo Gott Jakob begegnete, dass dieser Ort auf einmal ein Ort wird, in dem ein Götze steht. Und der auf einmal dafür bekannt ist, nicht weil Gott den Leuten sich dort begegnet ist, sondern ist dafür bekannt, dass dort ja ein Stier angebetet wird, dass da ein Kalb angebetet wird. Wie doch ein Ort seine Bestimmung so verändern kann und so und wie von einem Ort des Segens ein Ort des Fluches wird, dass dann Israel über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte kennzeichnet. Das war Bethel. Das ist der erste Ort, über den wir hier nachdenken. Hier heißt es aber noch, in Bethel sollte er ihn finden. Und dort redete er zu uns. Gott sagte zu Jakob, geh dahin und baue dort ein Altar. Und Gott redet dort zu Jakob. Gott sagt ihm, ey, ich würde dich vermehren. Ich würde so viel Gutes für dich tun. Ich würde alles für dich tun, für deine Nachkommenschaft. Ich würde ein Volk aus diesem kleinen Haufen machen. Jahwe, der allmächtige Gott, Jahwe ist sein Name, sagt. Und jetzt wird uns gesagt, was dort Jahwe zu Jakob sagte. Der Name Jahwe, der hier in dieser Bibel, das ist die neue evangelikale Übersetzung oder Übertragung. Hier wird sehr oft der Name Jahwe gebraucht. Im Hebräischen ist ja das genaue Wortlaut des Namens Gottes verloren gegangen. Verloren gegangen deswegen, weil kein Mensch den Namen Gottes aussprechen durfte. Man hat Ersatznamen dann ausgesprochen, man hat dann Adonai sehr oft gesagt, wenn man dann eigentlich den Namen Gottes dort gesehen hat. Wahrscheinlich ist der Name Jahwe. Deswegen versucht man hier in dieser Übersetzung das so darzustellen. Bei euch steht wahrscheinlich Herr in diesem Zusammenhang, meistens Herr groß geschrieben, um es besonders zu kennzeichnen, dass das der Name Gottes ist. Weil das Wort Herr kann ja auch einfach nur Herrscher bedeuten. Aber hier ist es mehr als nur Herrscher. Hier ist es der Name Gottes. Ich bin, der ich bin. J-H-W-H. In meiner Bibel Jahwe halt ausgeschrieben. Deswegen, es soll euch nicht irritieren. Jahwe, der allmächtige Gott. Jahwe ist sein Name, sagt. Du darfst zurückkehren mit Gott. Bewahre Liebe und Recht. Und hoffe stets auf deinen Gott. Das ist was der Herr, was Jahwe an Jakob sagte. Er sagt, du darfst zurückkehren mit Gott. Du darfst zurückkommen. Und ich denke, es ist auch ein Wort, das für uns so wichtig ist. Dass Gott auch uns immer wieder aufs Neue sagt. Du darfst zurückkommen. Für dich ist die Tür immer offen. Ich bin der Vater, der auf dein Zurückkommen wartet. Der verlorene Sohn, er kennt die Geschichte, wurde auch schon im Zusammenhang mit Hosea gelesen. Ich bin der Vater, der auf dich wartet. Du darfst zurückkommen. Ich wünsche mir so sehr, dass du zurückkommst. Ich sehne mich nach dir. Das ist das, was Gott zu Jakob sagt. Ich sehne mich nach dir. Komm zurück, du darfst zurückkommen. Das sagt Gott zu uns heute. Du darfst zurückkommen. Egal, wo du jetzt bist. Egal, ob du dich jetzt vielleicht gerade irgendwie in einer Schuld befindest, in Sünde verstrickt hast, ob du gerade dabei bist, abzuhauen, oder ob du gerade dabei bist, die Dinge deines Vaters zu tun, aber mit einem kalten Herzen, nicht aus Freude dem Vater zu dienen. Du darfst zurückkommen. Du darfst zu Gott kommen. Das wünscht er sich so sehr. Das wünscht er sich so sehr für dich heute Morgen. Du darfst zurückkehren mit Gott. Bewahre Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Wenn du zurückkommst zum Vater, wenn du zurückkommst zu Gott, dann wird er dich nicht so lassen, wie du bist. Das ist die eine Sache, die man sagen muss. Du darfst kommen, wie du bist. Aber er lässt dich nicht so, wie du bist. Es wird etwas in deinem Leben verändern. Wenn du zu Gott zurückkommst, dann muss auch nicht jemand sagen, so, jetzt ändere dich, mach das, mach das, mach das. Wenn du zu Gott zurückkommst, wenn du ihn erlebst, als den großen Herrn, das Interessante ist ja, dass zuerst gesagt wird, Jahwe, der allmächtige Gott, Jahwe ist sein Name, sagt, der allmächtige Gott ist derjenige, der dich zurückruft. Wenn du ihm begegnet bist, dann bleibst du nicht so, wie du bist. Das verändert dich automatisch. Wenn du ihn siehst, diesen großen Gott, das macht dich anders. Und zwar macht das dich so, dass du Recht lieben wirst, dass du Liebe bekommen wirst. Und zwar Liebe zu Gott. Wenn du ihn siehst, dass er mit offenen Armen dich begegnen will, wenn du diesen Vater siehst, dann wird deine Liebe zu ihm erwachen. Und du wirst Recht tun, vor Gott, aber auch vor Menschen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zu Gott zurückkehren. Wenn wir den anderen Menschen dienen möchten, dann hilft das uns nicht sehr viel, dass wir irgendwie eine soziale Ader haben und dann gerne Leuten helfen möchten. Das ist schön, ja. Aber was sich Gott wünscht, ist, dass wir ihn lieben und dass wir dann auch den Menschen lieben, der neben mir steht. Dass wir ihn nicht mit meiner Kraft lieben, mit der eigenen Kraft lieben, sondern mit Gottes Kraft lieben. Und es gibt so viele Menschen, die kann man nur mit Gottes Kraft lieben. Da denkt man, aber es ist interessant. Wir sind hier eine Gemeinde und wir kommen aus verschiedenen Hintergründen. Und ich sage euch ganz ehrlich, mit einigen von euch vor meiner Bekehrung hätte ich nicht geredet. Und wahrscheinlich ihr mit mir auch nicht. Es ist oft schon so eine Sache, dass Leute um uns herum sind, die sind nicht die, die wir uns so gerne wünschen würden. Aber weißt du, Gott schenkt dir Liebe. Gott schenkt uns Liebe. Und er hat uns hier zusammen gemacht als eine Gemeinde. Und heute sagen wir Bruder zueinander, Schwester zueinander. Und es ist eine schöne und herzliche Begegnung, weil wir Gott lieben. Weil wir von ihm gelernt haben, Gutes zu tun. So können wir auch dem anderen Gutes tun. Und ich sage dir, es wird anders ankommen, als das Gute tun, das nur aus einer sozialen Seite herkommt. Nur weil ich sozial sein möchte. Weil die Liebe, die Gott uns schenkt, ist eine Liebe, eine echte Liebe zu dem anderen. Und hier heißt das, kehre zurück zu deinem Gott, mit deinem Gott. Bewahre Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Lebe in der Beziehung zu deinem Gott. Lebe mit deinem Gott. Gott wünscht es sich so sehr, dass wir so mit ihm leben, dass unser Umgang mit ihm ein lebendiger ist, dass es nicht eine gespielte Sache ist, sondern ein ehrlicher Umgang miteinander. Hoffe auf deinen Gott. Das ist das, was Gott sich wünschte für Jakob. Das ist das, was Gott sich wünscht für uns heute. Für Israel wünschte er sich das, dass wir zu ihm zurückkehren. Und wir lesen im nächsten Vers, doch dieser Händler hat eine falsche Waage in der Hand. Bei euch ist wahrscheinlich was anderes geschrieben. Ich muss mal schnell nachschauen. Ich habe mir so ein paar Übersetzungen ausgedruckt. Oft ist anstatt Händler ein Kanaaniter geschrieben. Die Kanaaniter waren bekannt dafür, dass sie gute Händler waren. Sie konnten handeln. Ich weiß nicht, ob sie auch was anderes tun konnten, aber handeln konnten sie. Und das haben sie auch oft mit Betrug gemacht. Eine falsche Waage. Man hat so zweierlei Maß, so zweierlei Gewichtsstücke bei sich in der Tasche. Für den einen, den man mag, da ist das dann so ziemlich genau. Und dann ein zweites Gewichtsstück für den, den man nicht so mag, den man abzocken möchte. Dafür waren die Kanaaniter bekannt. Die waren gute Händler. Man wusste, wenn man zu ihnen geht, dann wird man betrogen. Aber oft hatte man keine Wahl. Und er sagt, das sagt Gott zu Ephraim hier. Doch dieser Händler hat eine falsche Waage in der Hand. Er liebt es zu betrügen. Ephraim aber sagt, gewiss reich bin ich geworden. Das war der Status damals, die waren reich. Die waren reich geworden, die haben sich von Gott abgewendet und sind reich geworden. Das Beil war schon so über ihrem Kopf. Aber sie sind reich geworden. Das war für sie wichtig. Das Gericht würde kommen. Das sagt Hosea hier deutlich. Das sagte Amos zur gleichen Zeit auch deutlich. Das Gericht ist auf dem Weg schon. Aber die sagen, ich bin reich geworden. Das ist für mich wichtig. Gewiss reich bin ich geworden. Habe ein Vermögen für mich gewonnen. Doch in allem, was ich mir erworben habe, wird man weder Schuld noch Sünde finden. Ich habe es gut versteckt. Ich habe meine Betrügereien sehr gut versteckt. Wird keiner finden. Ich kenne mich da aus, wie ich meinen Stein nehme und auf die Waage lege, sodass ich betrügen kann. Ich weiß, wie ich das machen muss. Ich bin da sehr flink. Ich habe es richtig gut drauf. Und keiner wird mich erwischen. So leben ja viele Menschen. In ihrem Leben tun sie Sachen versteckt und sagen, habe ich gut versteckt. Es ist der perfekte Mord. Keiner wird ihn aufklären können. Dieses Verbrechen wird keiner aufklären können, habe ich gut versteckt. Ich bin da wirklich Weltmeister darin. Das sagen sie. Ich bin reich geworden. Keiner wird Schuld an mir finden. Und der Vers 10 sagt, doch ich bin Jahwe oder ich bin der Herr. Ich bin dein Gott seit Ägypten. Ich lasse dich wieder in Zelten wohnen, wie du es jetzt während der Festtage tust. Und was Gott hier sagt, ich lasse dich in Zelten wohnen, ist jetzt nicht eine Unterstützung von dem Lebensstil, den sie hatten. Sondern Gott sagt ihnen, ey, dein schönes Haus wird dir abhanden kommen. Du wirst wieder zurück müssen und in Zelten wohnen. Dein Reichtum, das du so angehäuft hast, der wird dir genommen werden. Der wird verschwunden sein. Du wirst in Zelten wohnen. Du wirst nichts mehr haben. Du wirst dir aus. Und die Zelte, die damals zu den Festtagen gebaut waren, waren ja Laubhütten. Das Wort selber sagt es ja schon. Laub. Laubhütten. Also Hütten gebaut aus Laub. Ja. Das ist das, was auch Israel jetzt immer macht. Einmal im Jahr haben sie das Laubhüttenfest. Und sie bauen dann, jetzt im modernen Israel, bauen sie auf ihren Dächern, die haben ja meistens Flachdächer, bauen sie da diese Laubhütten drauf, legen da Palmenzweige und alles sowas drauf. Und dann erinnern sie sich da, dass sie einmal von daher gekommen sind. Das war nämlich die Ursache, warum sie dieses Laubhüttenfest feiern. Damit sie sich erinnern, dass sie aus Ägypten kommen, dass sie nichts hatten, dass sie auf der Wanderschaft 40 Jahre lang waren, dass Gott sie durchgetragen hat. Sie hatten aber nichts. Ihre ohlen Schuhe, die 40 Jahre gehalten haben. Stell dir mal vor, du trägst 2 Jahre lang die gleichen Schuhe. Ja, geht vielleicht. Aber 40 Jahre lang. Dann sehen sie schon ein bisschen ramponiert aus, nehme ich mal an. Und die Straßen waren damals nicht so schön glatt, wie sie bei uns waren. Das war Wüste, da waren Steine. Sie wohnten ganz einfach in Verhältnissen. Diese 40 Jahre lang in der Wüste. Bevor sie dann in das Land hinein durften und dort Häuser aus Stein bekamen. Aber jetzt sagt Gott ihnen, du wirst wieder dahin kommen, dass du in diesen Laubhütten leben wirst. Du wirst alles verlieren. Und dann wirst du mit ein bisschen Laub dir Hütten machen. Das ist deine Zukunft. Jakob, denke daran. Israel, denke daran. Das ist deine Zukunft. Du sagst jetzt gerade, ich bin reich geworden. Ey, du wirst alles verlieren. Denke daran, weil du nicht recht mit Gott lebst. Weil du nicht vor ihm lebst, sondern gegen ihn lebst. Weil du nur auf dich achtest. So wie Jakob gekämpft hat, um den Segen, alleine für mich den Segen zu haben. Hier haben sie gekämpft, um alleine reich zu werden und würden alles verlieren. Und dann heißt es hier in Vers 11, ich habe zu den Propheten geredet. Ich gab ihnen viele Visionen und sprach in Gleichnissen durch sie. Gott sagt, ich habe zu euch immer wieder geredet. Durch die Propheten, hier durch Hosea. Ich habe zu euch geredet. Ihr seid reich geworden, ja, aber ich habe nicht aufgehört, zu euch zu reden. Gott ist jemand, der zu uns redet. Und es wird schlimm sein, wenn es eine Zeit kommen wird, wenn Gott nicht mehr zu uns reden wird können. Wir lesen davon, ich glaube in Amos, oder so lesen wir, dass die Menschen das Wort Gottes suchen werden. Sie werden von einem Meer zum anderen Meer laufen, um Gott zu finden, um das Wort Gottes zu finden. Diese Zeit wird kommen. Es ist schlimm, wenn Gott nicht mehr redet. Aber hier sagt Gott, ich rede zu euch. Ich habe zu euch geredet. Ich habe zu euch in Gleichnissen geredet. Und oft muss er zu uns in Gleichnissen reden, so wie Jesus zu den Menschen in Gleichnissen geredet hat. Und einige durften die Gleichnisse verstehen. Die anderen, die haben nur die Gleichnisse gehört. Und doch waren die Gleichnisse Sachen, die irgendwie die Menschen aufrütteln sollten. Und auch heute redet oft Gott durch Gleichnisse zu uns. Wir müssen es nur zulassen, wir müssen nur mal schauen. Ich habe in der Vorbereitung so einiges gelesen und Spurgeon ist ein bekannter Prediger, schon lange tot. Aber seine Schriften, seine Predigten, die leben auch heute noch und sind auch heute noch genauso von Bedeutung. Der hat über das, was Gott in Gleichnissen geredet hat, eine ganze Predigt gemacht. Und hat so den Tag durchgeschaut mit den Leuten und gesagt, am Morgen, wenn du aufwachst, ist es nicht die Güte Gottes, die dir diesen neuen Tag schenkt. Der Morgen ist dir ein Gleichnis davon, dass Gott mit deiner Güte immer noch da ist. Und so den ganzen Tag durch, Gott redet zu uns in Gleichnissen. Wenn wir unser Leben anschauen, da sehen wir so viel, wo wir merken, dass Gott zu uns redet. Reden möchte. Wir müssen nur mal unsere Ohren auftun, unsere Augen auftun, um zu sehen, wo Gott zu uns redet. Aber er tut es. Er redet auch heute noch immer noch zu uns. Er hat damals zu Israel geredet. Er hat das deutlich gesagt, in Visionen, in Gleichnissen. Und dann wird die nächste Stadt erwähnt. Wenn schon Gilead ein Unheil darstellt, Gilead ist wiederum eine Stadt, und auch ein Landstück, das sehr wichtig ist. Gilead ist uns von daher bekannt, als Jakob von Laban weggegangen ist und er zurückkehrt. Und er hat sich herausgeschlichen. Er war ein Betrüger, er wurde betrogen. Und er hat sich ja dann irgendwann mal, Gott hat ihm gesagt, dass er zurückkehren soll. Aber er hat sich rausgeschlichen, er ist einfach abgehauen von Laban. Er hat sich gar nicht verabschiedet, er ist einfach abgehauen. Und Laban merkt, dass Jakob auf einmal nicht mehr da ist und zieht mit ein paar Leuten ihm hinterher. Und er trifft Jakob. Moment, wo bin ich jetzt hier? In Gilead. Er trifft Jakob in Gilead. Das ist eine Gebirgskette. Die ist noch, der Jordan ist ja der Fluss, der heute Israel von Jordanien trennt. Aber damals war auf der anderen Seite, da wo Jordanien jetzt liegt, oder in einem Teil davon, das war auch das Land, das Israel versprochen worden war. Und dort in diesem Landteil, da ist diese Begegnung mit Laban. Und der Laban, der kommt auch so mit einer kleinen Heeresmacht an und will eigentlich Jakob nichts Gutes antun, aber Gott muss ihn dann stoppen und sagen, sage nichts Böses gegen ihn. Und dort ist die Begegnung mit, in Gilead ist die Begegnung mit Jakob. Und dieser Ort, der hatte später eine heilsgeschichtliche, einen heilsgeschichtlichen Hintergrund. Aber auch dieser Ort ist irgendwann mal zu einem Ort geworden, mit dem man nichts Gutes verbunden hat. In Hosea Kapitel 6, Vers 8, da heißt es, Gilead ist eine Stadt von Übeltätern, voller Blutspuren. Diese Stadt, die heilsgeschichtlich eine Bedeutung hatte, ist auf einmal eine Stätte geworden, in der Übeltäter wohnen, wo Bluttaten geschehen. Die Orte können doch so stark ihren Nutzen ändern. Wenn schon Gilead ein Unheil darstellt, sind sie nun auch zu Nichtsen geworden und opfern in Giga selbst Stiere. Darum werden ihre Altäre wie die Steinhaufen sein, die man neben Äckern aufhäuft. Gilead, du wirst zerstört werden. Gilead, nicht mehr lange wirst du ein Ort sein, der bekannt ist für Übeltat. Du wirst ein Haufen von Steinen werden. Deine Häuser werden zerstört sein. Du wirst vertrieben sein. Es wird nur noch Haufen von Steinen sein, die man so neben einem Acker aufhäuft. Ich weiß nicht, ob das dann damals so üblich war, aber das hat man anscheinend so gemacht. Nur noch Steine. Keine Bedeutung mehr. Kein Ort, den man jetzt noch kennen würde. Nur noch Steinhaufen. Zerstört, vollkommen zerstört. Dann heißt es Vers 13, Jakob floh ins Land der Syrer. Wegen ihrer Frau hat Israel wie ein Sklave gedient. Einer Frau zuliebe hütete er Schafe. Aber durch einen Propheten führte Jahwe Israel aus Ägypten. Durch einen Propheten hat er es behütet. Gott hat das Volk herausgeführt. Gott hat sie behütet. Einmal war Jakob auf der Flucht, aber jetzt hat Gott sie behütet. Er hat sie bis hierhin getragen. Und das war das Wunderbare. Gott hat sie nicht alleine gelassen. Gott war dabei, ihnen Gericht anzukündigen. Aber doch sagt er, ich habe euch geführt, ich habe euch behütet. Euer ganzes Leben lang habe ich auf euch geachtet. Und das macht Gott so. Das macht Gott auch heute mit uns. Er achtet auf uns. Er hat auch uns sozusagen aus Ägypten herausgeführt. Und er hat auch uns behütet. Und er möchte mit uns eine Zukunft machen. Nur der letzte Vers, der ist heftig. Ephraim hat Gott bitter gekränkt. Sein Herr lässt ihn die Blutschuld büßen. Er zahlt ihm die Beschimpfungen heim. Gott sagt, ey, ich habe so viel getan, ich kann nichts mehr tun. Ich habe so viel für dich getan. Aber wenn du nicht hören willst, das ist leider der Schluss dieses Kapitels, wenn du nicht hören willst, wenn du nicht auf mein Angebot eingehen willst, wenn du nicht zurückkommen willst, wenn du nicht mich suchen willst, wenn du dein Leben selber nur für dich leben willst, dann muss ich leider dich auch alleine lassen und dich dir auch der Strafe überlassen. Du wirst es büßen müssen. Wenn du nicht auf mich hörst, trotzdem, dass ich zu euch geredet habe, durch Propheten, durch alle möglichen Leute, habe ich zu euch geredet. Wenn ihr nicht hören wollt, dann müsst ihr halt fühlen. Das ist das, was hier zum Schluss Gott dem Volk Israel leider sagen muss. Es ist leider kein schöner Abschluss für ein Kapitel. ist immer ein besserer Abschluss, wenn man sagen muss, und Gott liebt trotzdem. Ja, Gott liebt dir immer noch. Natürlich tut er das. Aber ab und zu, wenn wir nicht hören wollen, wenn wir alles tun, um nicht auf Gott zu hören, weil er uns liebt, weil er möchte, dass wir zurückkommen, dass er uns sagen muss, jetzt musst du aber ein bisschen leiden. Es tut mir sehr weh. Und ich weine darüber, wenn wir jetzt den Prophet Jeremia, glaube ich, lesen. Da heißt, da ist auch diese Ankündigung des Gerichts für Juda da. Und da sagt Gott, im Inneren weine ich um euch. Ich liebe euch so sehr, aber ihr missbraucht diese Liebe. Ihr hört nicht auf mich. Ihr wollt nicht darauf reagieren. Ich beschenke euch. Ich möchte euch Gutes tun. Aber ihr wollt einfach nicht hören. Irgendwann geben auch wir einem Kind einen Klaps, damit es endlich mal anfängt zu hören. Das ist dieser Klaps, der hier angesprochen wird. Gott sagt, du wirst dafür büßen müssen. Du wirst nicht hören. Ich tue dir Gutes. Ich will dich zurückhaben, aber du wirst nicht hören. Ich muss dir leider einen Klaps jetzt geben, damit du einfach mal zur Vernunft kommst. Das ist das, was Gott hier denen ankündigt. Ein Kapitel, in dem Gott redet, von einer Liebe spricht, seine Liebe nochmal für die Augen malt, aber auch deutlich die Konsequenzen anspricht. Und lass uns einfach darauf achten, was Gott tut. Lass es nicht dazu kommen, dass Gott dir einen Klaps geben muss. Lass es nicht dazu kommen, dass Gott strafen muss, weil du einfach nicht auf ihn hören willst, weil du einfach dein eigenes Ding durchziehst, weil du einfach deinen Weg gehen willst als Egoist. Lass es nicht dazu kommen, dass Gott sagen muss, ey, du hörst nicht auf mich. Ich muss dir Gewalt antun, damit du endlich mal anfängst zu hören. Gott tut das aus lauter Liebe. Aber es kann uns schmerzen. Und wir sind selber daran schuld. Wir suchen Gott nicht. Er sucht uns. Wir suchen ihn nicht. Das ist das Problem, das wir oft haben. Und meine Ermutigung an uns ist, lasst uns Gott suchen. Lasst uns nicht dahin kommen, dass Gott so mit uns handeln muss. Lasst uns Gott jetzt suchen. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Heute. Heute dürfen wir zu ihm kommen. Und heute steht er mit offenen, ausgebreiteten Armen da und sagt, komm zu mir zurück. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will das Beste für dich haben. Versuch dich nicht zu verstecken. Versuch nicht irgendwie, so wie wir es hier gelesen haben, im Geheimen was Dinge zu tun und zu sagen, oh, wird keiner herausfinden. Sei ehrlich mit Gott. Komm, sei ehrlich mit ihm. Weil er ehrlich dich liebt. Lieber Vater, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke für dein Wort. Danke, dass du zu uns redest. Und wir bitten dich, dass du uns ermutigst und dahin bringst, dass wir dir voller Freude folgen. Und du kennst all die Verborgenheit unseres Herzens, auch meines Herzens, Jesus. Du kennst diese Dinge, die schief liegen. Vergib du, Jesus. Vergib uns und schenke doch, dass wir deine Liebe wirklich so erkennen. Jesus, du bist für uns gestorben. Du hast dein Leben für uns gelassen, weil du uns liebst. Und du ziehst uns mit Seilen der Liebe. Du ziehst uns und zeigst uns immer wieder aufs Neue, wie sehr du uns lieb hast. Jesus, bitte hilf du, dass wir diese Liebe, die du uns entgegenbringst, nicht ablehnen, nicht egoistisch werden, nicht komisch werden, sondern dass wir dich mit vollem Herzen auch wieder lieben können. Herr, hilf uns, von Israel zu lernen, von Ephraim zu lernen, nicht so zu leben, wie sie es getan haben, sondern dich zu suchen und unser Leben auf dich hin auszurichten. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen.